Das NDR2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Damit die Rente sicher bleibt, wird sie reformiert. Die Bundesregierung will die Vorschläge dafür komplett umsetzen. Und die Bundeswehr rüstet auf. Viele Experten warnen vor überhöhten Preisen der Rüstungsindustrie. Aller guten Dinge sind 33, jedenfalls wenn es nach der Bundesregierung geht. Die hat gerade ihr Okay für 33 Maßnahmen gegeben. Maßnahmen für eine Rentenreform.
Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Die einzelnen Maßnahmen greifen ineinander und balancieren sich aus. Sie bilden ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert. Deswegen bin ich auch sehr froh, ich will das noch einmal betonen, dass wir uns in der Koalition einig sind, dass wir dieses Paket vollständig umsetzen werden.
So plant es der Bundeskanzler. Diese Maßnahmen wurden fast ein halbes Jahr lang von Experten ausgetüftelt. So soll verhindert werden, dass die Rente sinkt und die Beiträge steigen. Bedeutet laut Experten zum Beispiel auch, in Zukunft wird es keine Rente mehr mit 63 geben. Dagmar Pepping, NDR 2 Berlin. Wie lange müssen wir also in Zukunft arbeiten?
Also es wird einen moderaten Anstieg geben. Für Leute wie mich gilt weiterhin Rente mit 67. Aber ab dem nächsten Jahrzehnt wird es einen stufenweisen Anstieg geben. Das wird gekoppelt an die steigende Lebenserwartung. Man kann also Pi mal Daumen sagen, pro Jahrzehnt, pro 10 Jahre muss man ein halbes Jahr später in Rente gehen. Konkret 2042 würde man mit 67,5 in Ruhestand gehen. Und die ganz langfristig planen wollen, die Rente mit 70, die würden wir ab dem Jahr 2092 erreichen.
So, jetzt gab es viel Kritik ganz insgesamt an diesen Maßnahmen. Der Kanzler hat heute, wie gerade gehört, gesagt, er hält an jeder einzelnen Empfehlung fest. Das heißt, die Rentenreform wird so kommen, trotz Widerstand?
Ja, ich glaube, die wird so kommen, die muss so umgesetzt werden als Gesamtpaket, denn daran, glaube ich, hängt auch die Zukunft dieser Koalition. Würde das jetzt zerpflückt werden, wäre das, glaube ich, das Ende der Kanzlerschaft von Friedrich Merz. Ich finde auch, es ist ein ganz guter Kompromiss, da saßen ja auch ganz bewusst 3 junge Abgeordnete von Union und SPD in der Kommission, die haben das auch mitgetragen, um sozusagen auch Druck auf die eigenen Fraktionen im Bundestag zu machen. Und Bärbel Baas, die ja nicht nur Sozialministerin ist, sondern auch SPD-Partei, Chefin, die hat auch gesagt, wir setzen das um.
Es gibt jetzt kein Rosinenpicken, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk und ich betrachte das auch so, weil alles ineinander greift.
Also kein Rosinenpicken, wir setzen das um.
Du hast es eben gerade schon einen guten Kompromiss genannt, aber ist das denn jetzt aus deiner Sicht der große Wurf? Ist die Rente damit sicher?
Es ist ein richtig guter Wurf, den diese Kommission da hingelegt hat. Und der Kanzler hat auch noch mal gesagt, die Rente bleibt sicher. Das ist echt ein Satz für die Archive. Da kommt er nicht hinter zurück. Und so, wenn es so weitergegangen wäre, hätten wir das System einfach nicht mehr finanzieren können, weil zu viele Rentner auf zu wenig Beitragszahler kommen. Und ich finde gerade dieses neue Element, das heißt Kapitalrente, das ist gut. Das heißt, verpflichtend wird ein bestimmter Teil des Einkommens jetzt über die Rentenversicherung am Kapitalmarkt investiert, zum Beispiel in Aktien. Da hat man sich Skandinavien als Vorbild genommen. Das wird für die Bürger auch ohne großen Aufwand gehen. Das wird automatisch abgezogen. Das kann man auf seinem Lohnzettel angucken. Und da hofft man wirklich, richtig viel Geld verdienen zu können für die Rentenversicherung. Und das soll eben helfen, dass das Rentenniveau mindestens stabil bleibt, vielleicht sogar steigt. Und das war nämlich auch eine Aussage. Möglicherweise könnten junge Leute später sogar höhere Renten bekommen als jetzige Rentner.
Ja, danke für diese Infos nach Berlin. Dagmar Pepping. Mehr Drohnen, Kampfjets, Hubschrauber. Die Bundeswehr, die rüstet auf, vor allem wegen der Bedrohung aus Russland. Dafür wurde ja auch der Wehretat enorm aufgestockt. Allein in diesem Jahr ist er 108 Milliarden Euro schwer. Und von diesem Kuchen will offenbar die Rüstungsindustrie ein großes Stück abhaben. Das ist jedenfalls der Vorwurf von Haushaltsexperten. Die sagen, Teile dieser Branche verlangen überhöhte Preise von der Bundeswehr. Oliver Neuroth, NDR 2 Berlin. Da geht es zum Beispiel um Tankcontainer, deren Preise sich verdoppelt haben.
Ja, diese Tankcontainer sind der prominenteste Fall. Im Jahr 2021 hat einer dieser Container etwa 140.000 Euro gekostet. Und jetzt will der Hersteller 290.000 haben, also mehr als das Doppelte. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass Rüstungsprojekte über die Jahre teurer werden, aber das waren dann jeweils Neuentwicklungen von Panzern, von Flugzeugen, also ziemlich aufwendige technische Dinge. Das kann man von Tankcontainern nicht behaupten. Deshalb kommt eben die Frage auf, wie kann es sein, dass die Preise da so nach oben gegangen sind?
Das heißt, mit anderen Worten, nutzt die Rüstungsindustrie gerade die Bedrohungslage aus?
In genau diese Richtung geht der Verdacht von mehreren Haushaltspolitikern im Bundestag im Sinne von, die Bundeswehr hat gerade so viel Geld zur Verfügung wie selten und das politische Ziel lautet ja kaufen, kaufen, kaufen bei der Rüstungsindustrie, um die Bestände der Bundeswehr aufzufüllen. Da könnten sich einige Rüstungskonzerne natürlich denken, Mensch, man ist auf uns angewiesen, die Konkurrenz ist überschaubar, also setzen wir die Preise weiter nach oben. Wie gesagt, das ist ein Verdacht, aber der Haushaltsausschuss des Bundestages hat schon reagiert und entschieden, wir kaufen nur 300 dieser neuen Tankcontainer, die so viel teurer geworden sind und nicht 900 wie ursprünglich geplant.
Aha, das heißt, welche Folgen haben diese explodierenden Preise für die Bundeswehr?
Wenn man einfach auf die blanken Zahlen schaut, heißt das, für das Geld, das zur Verfügung steht, bekommt die Bundeswehr weniger, wenn einzelne Geräte, einzelne Ausrüstungsteile eben mehr kosten als gedacht. Aber so weit wollen es die Haushaltspolitiker, mit denen wir gesprochen haben, gar nicht kommen lassen. Sie sagen, wir müssen stärker als bisher über andere Lieferanten nachdenken. Also nicht mehr so stark auf die klassische Rüstungsindustrie schauen, mehr auf Rüstungs-Startups. Das macht die Bundeswehr ja schon intensiv beim Thema Drohnen. Denn solche Startups, so die Erfahrung, die liefern meistens zu angemesseneren Preisen als eben die großen Konzerne.
Das heißt, die Ausstattung der Bundeswehr ist aber trotzdem sicher?
Das kann man schon so sagen, denn es ist ja einfach sehr, sehr viel Geld da pro Jahr. Mehr als 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Also da muss man nicht wirklich sparen. Nur langfristig könnte es natürlich schon so sein, wenn die Konzerne immer mehr Geld wollen für ihr Gerät, landet immer weniger bei der Bundeswehr und das ist natürlich auf Dauer nicht gut, von daher muss nachgesteuert werden.
Danke, Oliver Neuroth. Lehrer, die liegen doch nur auf der faulen Haut. Dieses Vorurteil kommt euch bestimmt bekannt vor, aber das ist schon lange überholt. Wie hoch die Belastung in diesem Job mittlerweile ist, das zeigt mal wieder das neue Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung. Dafür wurden 1500 Lehrer und Lehrerinnen befragt und die haben ganz schön gestöhnt. Armin Himmelrath aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Was macht für die ihren Job an der Schule denn so anstrengend?
Das ist, das zeigen die Daten des Deutschen Schulbarometers, das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler. Disziplinlosigkeit, das Nicht-Einfügen-Können in Gruppen, fehlende Lernmotivation sind so Punkte, die da genannt werden. 46% der Lehrerinnen und Lehrer sagen, das kommt im Schulalltag so häufig vor, dass es die Lernatmosphäre wirklich beeinträchtigt. Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 2024 lag er noch bei 35%, jetzt eben aktuell bei knapp der Hälfte der Befragten. Und was überraschend ist und auch überraschend deutlich ist, der Wunsch zur Weiterqualifizierung, den die Lehrerinnen und Lehrer äußern, und zwar für den Umgang mit solchem auffälligen Verhalten.
Aber lernen Lehrerinnen und Lehrer denn nicht schon in der Ausbildung, wie man mit schwierigen Verhalten umgeht?
Das sollte man meinen, ja. Aber das scheint da tatsächlich nicht ausreichend vorzukommen. Das Schulbarometer zeigt jedenfalls, es gibt da ganz offensichtlich Qualifikationslücken, die die Betroffenen empfinden. Es gibt also hier, das muss man sagen, einen deutlichen Qualifizierungsbedarf zur Rolle von Lehrkräften, gerade innerhalb von politischen Diskussionen.
Wieso? Welche Rolle spielen politische Diskussionen im Klassenzimmer? Es geht doch eigentlich darum, dort Fachwissen beizubringen.
Das ist eine Vorstellung, die tatsächlich relativ weit verbreitet ist. Sie stimmt allerdings nicht mit dem Bildungsauftrag von Schule überein. Denn in allen Bundesländern steht sinngemäß im Schulgesetz, Kinder und Jugendliche sollen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden. Das heißt, das Ziel ist, sie sollen sich an demokratischen Prozessen beteiligen können und sie sollen sich in die Gesellschaft einbringen können, sollen dort teilnehmen können an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und das beinhaltet natürlich fachliche Bildung, klar. Sie sollen ja auch ihre eigene Berufskarriere vorantreiben. Aber es ist eben auch ein klarer Auftrag zur Demokratieerziehung. Politik darf also nicht verschwiegen werden in der Schule, sondern sie muss im Gegenteil geradezu aktiv ins Klassenzimmer geholt werden, um diesen Auftrag, mündige Bürger aus den Kindern und Jugendlichen zu machen, tatsächlich zu erfüllen.
Ja, wieder was dazugelernt. Danke, Armin, für die Infos.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.